Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen. Und hier kommen für dich Niklas Nienaß und Sebastian Raviol.
Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Einfach Europa. Mein Name ist Sebastian Raviol und vor mir sitzt
Niklas Nienaß und damit herzlich willkommen.
Niklas, wir kümmern uns heute um ein echtes Dauerthema in Brüssel, ein Thema, das die EU schon seit 2 Jahren bewegt und auch noch einige Zeit lang bewegen wird. Ich spreche von Ukraines Weg in die EU. Wir schauen heute mal drauf, was ist da eigentlich der aktuelle Stand, wann ist ein Beitritt wirklich realistisch und was heißt es dann am Ende für die EU und für die Ukraine? Ich glaube, Niklas, da ist jetzt so viel passiert mittlerweile, da müssen wir auch noch ein bisschen zurückschauen, was ist wann passiert in die Chronologie. 24. Februar 2022 war ja dieser schreckliche Tag der Invasion in die Ukraine und schon 4 Tage später hat die Ukraine die EU-Mitgliedschaft beantragt. Am 8. April hat Ursula von der Leyen Zelensky dann offiziell diesen Fragebogen überreicht, der kam dann auch recht schnell wieder zurück und seit 17. Juni 2022 ist die Ukraine offizieller Beitrittskandidat. Seit Ende Juni 2024 laufen auch ganz offiziell die Verhandlungen. Wenn wir das uns jetzt mal anschauen, da ist für EU-Verhältnisse ordentlich Dampf drin. Kann man also sagen, das ist von allen Seiten, von von der Leyen, von den Mitgliedstaaten, vom Parlament sehr gewollt, dieser Beitritt?
Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Also, dass der Beitritt sehr gewollt ist, das ist der Fall. Und auch beidseitig, ne? Also auch von der Ukraine ja sehr, sehr stark gewollt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass der Prozess auch schon wesentlich länger geht. Das ist jetzt nochmal so ein Speed-up-Verfahren, was auch eine politische Signalwirkung haben soll. Also wir haben ja schon wesentlich länger eigentlich das Interesse der Ukraine, in die EU zu kommen. Wir haben schon länger auch Beitrittsgespräche gehabt und Vorbereitungen und Reformen und so weiter. Und was wir jetzt seit dem Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine erlebt haben, ist, dass es sehr, sehr beschleunigt wurde und dass halt, ja, da viele Maßnahmen jetzt sehr, sehr fix zustande kamen, die eigentlich so schnell nicht im normalen Prozess gelaufen wären. Und es ist aber auch viel und deswegen auch symbolisch wirklich dieses Zeichen, wir stehen hinter euch, wir wollen euch dabei haben, ihr gehört mit in dieses Staatenbündnis. Und da wollen wir auf jeden Fall mit euch hin. Und ich glaube, es ist wichtig, eine Perspektive eben auch den Ukrainern auch aufzuzeigen, weil für die das einfach ja eben diese große Entscheidung ist. Und der Krieg ist ja eben auch diese Entscheidung darum, wie geht es mit dem Land weiter, Ost oder West. Ne?
Ich habe es gerade angedeutet, es ist ein sehr formeller Prozess. Ne? Die EU sagt nicht einfach, euch hätten wir gern drin, also kommt rein, euch nicht. Sondern man wird eben offiziell Beitrittskandidat, Rat positioniert sich da, das Parlament. Und es gibt insgesamt 9 offizielle Beitrittskandidaten. Dazu zählen Albanien, Bosnien-Herzegowina, Georgien, Moldau, Montenegro, Nordmazedonien, Serbien, eben die Ukraine und auch die Türkei. Da sind die Verhandlungen mittlerweile eingefroren, aber die Türkei ist, glaube ich, so das bekannteste Beispiel, die sind seit 1999 offizieller Beitrittskandidat. Also es ist schon eine Ewigkeit her. Die Verhandlungen sind eingefroren, eben weil die Verhältnisse in der Türkei instabil sind, weil die weil der Rechtsstaat aus Sicht der EU dort nicht so sehr gegeben ist. Auch bei der Ukraine gibt es Hürden, wo man sagen kann, auch das wird einige Zeit dauern, das mal aus dem Weg zu räumen. Eine der größten Hürden ist die Korruption im Land. Und da hören wir mal eine Expertin, deine ehemalige Kollegin im Europäischen Parlament, die ehemalige Grünen-Abgeordnete Viola von Kramon, die Expertin hier ist für Osteuropa und sich auch seit über 25 Jahren mit der Ukraine beschäftigt. Und wir haben sie gefragt, wie es denn aussieht mit der Korruption in der Ukraine.
Genau, und da hören wir einmal kurz rein.
Die Ukraine hat bereits vor Beginn des Krieges und nach dem Maidan, also nach 2014-15, sehr viele Reformmaßnahmen durchgeführt. Sie haben im Kampf gegen Korruption, sie haben bei der öffentlichen Beschaffung, sie haben bei der Offenlegung von Vermögen von wichtigen politischen Personen, also insbesondere Politikerinnen, aber auch anderen Menschen im öffentlichen Dienst, in Führungspositionen, hohe Standards gesetzt. Es wurde natürlich und wird jetzt im Zuge des Krieges nicht in dieser Form durchgezogen, wie das in der zivilen Zeit oder in der Friedenszeit der Fall war. Aber daran kann natürlich angeknüpft werden. Es gibt in der Ukraine sehr viele Thinktanks, eine sehr lebendige Zivilgesellschaft, sehr gute Antikorruptionsexpertinnen und Experten, die auch im Beitritt der Europäischen oder zur Europäischen Union natürlich die Hoffnung sehen, dass die endemische Korruption, die deutlich weniger geworden ist, aber natürlich die es an vielen Stellen noch gibt, dass die auch systematisch zurückgedrängt wird und dass die auch systemisch ausgemerzt wird.
Sagt Viola von Gramon. Niklas, Sie bewertet das Ganze positiv. Da gibt es eben Bemühungen, die Korruption zu beseitigen. Wie siehst du die Bemühungen der Ukraine?
Ja, ich sehe das relativ ähnlich. Ich glaube, wir haben ja schon, und das ist auch der große Unterschied zur Türkei, die du angesprochen hast, hier den Wunsch, etwas zu verbessern. Deswegen auch eben nicht erst seit Beginn des Krieges, sondern schon lange davor. Wir erinnern uns alle, glaube ich, an diese Demonstration auf dem Maidan, die ja dann dazu geführt hat, dass eben auch diese Richtungsentscheidung, dass man sich eben nicht, also ne, der damalige Präsident wollte eben nicht mehr Richtung EU gucken, sondern Richtung Russland. Und da deswegen hat sich diese gesellschaftliche Mehrheit dagegen bewegt und hat dann gesagt nein und hat diesen Maidan-Aufstand gemacht. Und da hat sich dann ja auch viel, viel, viel geändert im Land. Und da hat man dann schon auch Reformen gesehen. Man darf es, glaube ich, immer noch nicht unterschätzen, was das Thema Korruption, Oligarchien, also da gibt es ja starke Oligarchen auch, bedeutet. Und Viola hat es ja nochmal gesagt, es ist nochmal ein Unterschied zwischen im Krieg und nicht im Krieg. Aber wir sehen auch jetzt, dass bei all den guten Dingen, die Zelensky für das Land getan hat, und ich glaube, dass Zelensky extrem wichtig, gerade in dieser Zeit für das Land war, an vielen, vielen verschiedenen Stellen hat sich das gezeigt, gerade zu Beginn des Krieges, finde ich, muss man natürlich auch jetzt gerade kritisch darauf gucken, wie er zum Beispiel seinen politischen Machtkampf mit Klitschko insbesondere führt. Ne? Aber auch andere Sachen, wo halt das Parlament auch eingeschränkt wird, wo wir auch sagen würden, das hat jetzt mit absoluter Rechtsstaatlichkeit und Demokratie noch nicht, da sind wir noch nicht da, wo wir hinwollen. Aber wir sehen halt Entwicklungen. Und ich glaube, das ist eben ganz wichtig. Und das ist eben auch auf der anderen Seite das Wunderbare, was die EU ja vielen Gesellschaften bringt. Wir haben diese Perspektive, in die EU zu kommen, ist für viele Länder und für viele Gesellschaften so ein Hoffnungsschimmer, dass dafür richtig viel getan wird. In Albanien, das hattest du eben angesprochen, haben sie zum Beispiel einfach die gesamten Richter des Verfassungsgerichts einmal überprüft auf Korruption und sonst was und mussten dann irgendwie alle rausschmeißen. Was dann ziemlich problematisch war, weil sie plötzlich keine Richter des Verfassungsgerichts mehr hatten, aber sie haben immerhin, also das mal eben zu machen, ist keine Kleinigkeit. Oder auch Nordmazedonien hat den Namen des Landes geändert, damit sie eine Chance haben, in die EU zu kommen. Also man sieht, wie groß dieser Pull-Faktor EU sein kann und was das wirklich für Regionen und Länder bedeutet oder die Möglichkeit zu haben, da reinzukommen.
Diese dafür Euphorie werden, hattest du ja auch in der Türkei vor zig Jahren. Ne? Das genau. Land war entfacht, wollte unbedingt beitreten.
Und das hat sich da eben geändert und da wird eben diese Reform nicht mehr gemacht. Ganz im Gegenteil, da wird jetzt ist ja eine präsentiale Regierung aufgebaut worden, die vor allen Dingen Erdogan, danke. Ich war gerade bei Orban, ich weiß nicht warum. Bei Erdogan, also zwei, gleich und gleich gesellt sich gerne, bei Erdogan ihn quasi unterstützt. Und das sehen wir halt in vielen anderen Ländern anders und eben in der Ukraine auch. Und da sieht man halt schon, wir sind noch nicht da, wo wir hin müssen. Das ist zweifelsohne der Fall, wenn es auf Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Menschenrechte, Gleichheit der Bedingungen, eben auch diese Medienfreiheit, diese ganzen Punkte angeht. Aber wir gehen in die Richtung dahin und das ist eben entscheidend und deswegen zeichnet sich ab, dass dieser Prozess eben auch wertvoll ist und deswegen ist er nicht eingefroren. Im Gegensatz zur Türkei, wo sich halt einfach keine Perspektive derzeit abzeichnet, dass es irgendwie mal besser wird.
Die beiden Seiten, also Vertreter aus beiden von beiden Seiten, treffen sich regelmäßig und arbeiten eben Kapitel für Kapitel durch. Da müssen dann Dinge nachgewiesen werden. Neben der Korruption ist die größte Hürde der Krieg auch an sich. Ne? Also in den Statuten steht drin, die EU nimmt kein Mitgliedsland auf, das sich in einem Krieg befindet. Sind die Verhandlungen derzeit eher symbolischer Natur dann dadurch?
Nee, also man muss ja auch viel vorbereiten. Also wie gesagt, es dauert ja auch so oder so. Und dann diese Verhandlungen zu machen, obwohl gerade Krieg ist, ist, glaube ich, auch sinnvoll, dass wenn der Krieg dann vorbei ist und diese Hürde zumindest weg ist, dass dann vielleicht auch schon andere Hürden gefallen sind und dass man dann vielleicht direkt oder halt sehr schnell danach beitreten kann. Aber wie gesagt, also der Krieg ist eine Hürde, ja, aber es gibt eben auch andere. Das sind wirtschaftliche, das sind finanzielle, das sind eben auch rechtsstaatliche, demokratische, juristische Hürden, die alle eben gemeistert werden müssen. Aber es schadet, glaube ich, nicht, einfach gleichzeitig an allem zu arbeiten. Und genau, der Krieg ist ja auch, also ich meine, das ist ja die Situation, wir haben ja auch ein Beistandsgebot innerhalb der EU. Das heißt, wenn ein EU-Land angegriffen wird, dann unterstützen wir uns auch gegenseitig. Es ist nicht ganz so stark wie die NATO, aber es ist auch da. Und deswegen ist auch gerade so Länder wie Schweden und Finnland, die zwar nicht in der NATO waren, wo es aber eigentlich klar war, wenn die EU angegriffen werden würde, also ein NATO-Staat aus der EU, dann würde man sich gegenseitig schützen. Deswegen war es auch eine symbolische zusätzliche Kraft. Und das ist hier eben auch der Fall, dass man sagt, okay, sowohl NATO als auch EU wollen jetzt gerade die Ukraine nicht aufnehmen, weil der Krieg, der da herrscht, würde ja bedeuten, dass dann alle Bündnispartner sofort eben auch in die Unterstützung gehen müssen. Und das will man ja derzeit verhindern, um diesen Flächenbrand zu verhindern.
Wir sind, Niklas, keine Militärexperten und werden deswegen hier auch nicht über irgendwelche Waffensysteme innerhalb dieses Krieges sprechen. Aber ich möchte auf einen Militärexperten eingehen, auf Carlo Masala. Es ist in Deutschland wohl der Experte schlechthin.
Es gibt ja auch die Regel, also das haben wir auch nochmal gecheckt, man muss in jedem Podcast über die Ukraine Carlo Masala einmal einbringen.
Ja, und irgendwann ist er bei uns zu Gast, also höfliche Einladung an der Stelle. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München und macht noch so viel mehr, auch einen eigenen Podcast dazu. Ist auch bei Paul Ronsheimer des Öfteren zu Gast, kann man gerne reinhören, wenn man diese militärische Sicht eben hören will. Und ich fand eine seiner Thesen besonders spannend. Er hat gesagt, der Westen will nicht, dass die Ukraine gewinnt. Bei so einem Satz muss man erstmal schlucken und überlegen, habe ich da richtig gehört. Aber er sagt eben, wenn Russland den Krieg verliert, ist Putin der Kriegsverlierer und wird es politisch nicht überleben. Dafür übernehmen dann zersetzende Kräfte innerhalb des Landes die Macht. Davon haben die ja einige von diesen Militärtruppen. Und er hat eben die Sorge, oder der Westen hat die Sorge, laut Masala, da gibt es über 6000 Atomwaffen, dass Russland eben noch unkontrollierbarer wird. Und deshalb sagt er, sind alle so vorsichtig. Wir kennen ja auch den Satz von Scholz, der sagt, die Ukraine darf nicht verlieren, aber er hat niemals gesagt, dass sie eben gewinnen muss. Lass uns nur zurückgehen und diese These mal aufnehmen und zurück ins Politische übertragen, weil auch aus Sicht der EU gibt es ja gewisse Risiken. Gibt es aus deiner Sicht auch an der Stelle ein Zögern? Weil immerhin, wir sprechen über die Ukraine, theoretisch über eine ja, manchmal instabile Demokratie, über ein Land, wir hatten es gerade mit Grenzkonflikten, und über ein Land, das nicht ungeteilte Zustimmung für die EU hat. Gibt es, also jetzt mal ins Politische übertragen, auch aus Sicht des Westens, aus Sicht der EU, eine Art Zögern?
Bezüglich der Ukraine eigentlich nicht. Weil wir, glaube ich, gezeigt haben als EU, dass dieser Prozess einer stärkeren Demokratisierung eben und dadurch halt eben auch einen stärkeren wirtschaftlichen Aufschwung auch mehr Sicherheit und mehr Frieden bringt für das einzelne Land, aber letzten Endes auch mit einer Strahlwirkung für die Gesamtregion. Und deswegen ist dieser Prozess ja auch so interessant, das halt auch weiter fortzuführen und halt andere Länder mit reinzunehmen, weil das sind unsere Nachbarländer und wir haben was davon, wenn es da friedlich ist. Auf der anderen Seite ist das ja eine Entwicklung, die auch insgesamt sehr gut ist, also für alles drumherum. Ne? Und deswegen ist die Ukraine selber, glaube ich, gar nicht in der Schwebe und auch die Westbalkanstaaten von der Grundprämisse aus. Von der Idee her zu sagen, wir wollen, dass die friedlich sind, dass die demokratisch sind und dass sie zur EU gehören, mit all dann den verbundenen Vor- und Nachteilen, die so Mitgliedschaft von einem Land hat. Das ist erstmal, glaube ich, Grundkonsens in der Großteil der Institutionen. Das größere Problem, und das ist halt eher so die Frage von dem Krieg an sich, in der Ukraine ist ja eben die Situation, was passiert denn mit Russland? Und deswegen finde ich diese Aussage von wegen, die Ukraine, der Westen hat kein Interesse daran, dass die Ukraine den Krieg gewinnt, bisschen schwierig. Weil sie natürlich, also ich meine, die hört sich toll an, weil das dann erstmal so ein bisschen disruptive ist, ja, und dann hört jeder zu, wenn du sowas raushaust. Aber ich finde es nicht ganz richtig, weil wir momentan natürlich, also so ein Krieg heißt ja, ist ja nicht ein Schachspiel, sondern es ist ja wirklich, da geht es um Menschenleben. Und natürlich haben wir kein Interesse daran, also es hört sich so an, als würde man einfach sagen, komm, die Ukraine soll so lange kämpfen, wie es geht, und uns sind die Leute dahinter egal. Und ich glaube,
Spiel wird dem Ganzen, glaube ich, nicht gerecht, aber Schach vielleicht schon eher. Also wenn du jetzt mit Masala wahrscheinlich sprechen würdest, würde er dir schon sagen, dass es mit Schach vergleichbar ist, weil du immer gucken musst, was denkt dein Gegenüber als nächster Schritt.
Das Ding ist ja auch nicht, dass die Aussage komplett falsch ist, aber sie muss halt in Relation gestellt werden. Es geht eigentlich nicht darum, dass die Ukraine nicht gewinnt, sondern es geht darum, dass die Ukraine nicht verliert. Und dazwischen ist halt immer noch ein Spielraum. Und das Problem ist halt, was dahinter steht, ist quasi Russland. Und die Frage ist natürlich, da gibt es wahnsinnig viele Entwicklungen, die gleichzeitig passieren können, die wir alle verhindern wollen, eben weil Russland nicht irgendwer ist, sondern halt 6000 Atomwaffen hat und auch eine gigantische Armee immer noch, eine riesige Rüstungsproduktion, ein wahnsinniger Stabilitätsanker, und man sieht jetzt die Anführungszeichen nicht, für die Region ist, was natürlich jetzt erstmal komisch klingt mit Russland, weil das da alles gar nicht stabil wirkt, aber im Vergleich zu dem, was da eigentlich sein könnte, wenn Russland in dieser Form, wie es aktuell existiert, nicht existieren würde, wäre noch eine viel größere Katastrophe, glaube ich, für die Welt insgesamt. Und das will man natürlich alles verhindern. Deswegen will man ja nicht, dass man Russland angreift. Deswegen will man eigentlich auch nicht, dass die Ukraine Russland direkt angreift, obwohl es viel sinnvoller ist, natürlich die Waffenproduktion auf russischem Boden zu zerstören, weil dann kein Nachschub mehr kommen kann und so weiter. Ne? Und man will nicht in den Krieg reingezogen werden mit Russland, weil das einfach viel zu gefährlich ist für die Welt. Und gleichzeitig hat man auch tatsächlich kein Interesse daran, dass jetzt einfach das System Putin implodiert und da dann so Regionalfürsten gegeneinander kämpfen, ist zu, weiß was ich, bürgerkriegsähnlichen Zuständen kommt und komplettes Chaos ausbricht. Und das macht die Situation eigentlich so schwierig, weswegen die Ukraine in so einer ganz, ganz beschissenen Situation ist, weil sie gegen einen Gegner kämpft, wo du eigentlich, du willst nicht, dass er gewinnt und du willst nicht, dass er verliert.
Das ist ja das, was er gesagt hat. Also wir unterstützen die Ukraine, also wir als Westen und EU, nicht in dem Maße, dass sie gewinnen kann, aber wir lassen sie auch gerade so nicht verlieren. Das ist ja dieser fatale Schwebezustand.
Na, du wirst, also wenn du die Ukraine unterstützen willst, wolltest, dass sie gewinnt, und gewinnen heißt, dass die Russen komplett zerstört werden oder halt komplett besiegt werden, dann würde das effektiv bedeuten, dass du mit wesentlich größeren militärischen Mitteln da reingehen müsstest. Und zwar nicht nur in Form von Waffenunterstützung, sondern halt auch von Armeeunterstützung. Und wie gesagt, das will auch keiner.
Du könntest in einem ersten Schritt schon mal zulassen, dass sie mit den gelieferten Waffen auch Stellungen in beispielsweise Moskau angreifen dürfen. Aber jetzt sind wir doch abgerutscht ins Militärische. Lass uns nochmal politisch draufschauen. Eine große Frage ist auch immer, was provoziert Putin? Also der hat ja den Westen eh schon zur Kriegspartei erklärt, aufgrund der Waffenlieferungen eben. Aber was bedeutet es für den EU-Beitritt? Also glaubst du, dass es bei den handelnden Personen, einer von der Leyen, einem EU-Parlament oder den Mitgliedstaaten, ein gewisses Zögern davor gibt zu sagen, wir nehmen die EU auf, weil dann sind wir direkt an der Grenze, dann provozieren wir Putin noch mehr?
Nee, also wir sind ja eh schon direkt an der Grenze mit verschiedenen Mitgliedstaaten. Wir haben die längste Grenze mit Russland durch Finnland. Und also insofern, das ist nicht der treibende Faktor. Aber natürlich gibt es da zögernde Leute, zum Beispiel ja auch Scholz himself, der ja auch bei Waffenlieferungen und auch bei anderen Sachen immer wieder sagt, das können wir nicht machen, das dürfen wir nicht machen, weil das könnte Russland provozieren. Und ich glaube, was wir lernen müssen, ich fand das ganz interessant, ich hatte dazu nämlich extra ein Interview geguckt mit einem General jetzt, der auch im Kalten Krieg schon aktiv war, und der sagte, guck mal, das haben wir vor 30, 40 Jahren, gab es diese Provokationen oder diese Aussagen, diese roten Linien von Seiten der Russen immer, also von der UdSSR damals noch, ne, gab es immer, und das dürft ihr nicht machen, sonst Atomkrieg, das dürft ihr nicht machen, sonst Atomkrieg. Und die wurden halt nie eingehalten. Das ist natürlich auch logisch, also einfach zu sagen, guck mal, hier ist die rote Linie und sonst mache ich das Schlimmste, was passieren kann, obwohl man das nicht vorhat, das hilft natürlich einfach, um den Standpunkt zu verteidigen. Und ich glaube, da muss man nochmal realistisch drauf eingehen, dass halt häufig viel Gerede und nichts dahinter ist. Wir müssen also wirklich realistisch analysieren, was sind Maßnahmen, die den Staat gefährden von Russland und von Putin, die Situation, weil das sind Maßnahmen, die dann tatsächlich echte rote Linien überwinden würden. Also wo ist der Moment erreicht, dass Putin sagt, jetzt habe ich gar keinen anderen Außenweg mehr, außer Atomkrieg, so, und oder Angriff auf andere Staaten. Und solange wir das nicht machen, ist da dazwischen, glaube ich, schon noch sehr, sehr viel Spielraum. Und dazu gehört EU-Beitritt, würde ich sagen, schon. Weil wenn wir zu einem Frieden kommen wollen, und nochmal, keiner der beiden Seiten kann gewinnen und keiner der beiden Seiten kann verlieren. Das macht es ja schwierig, zu einem Frieden zu kommen, weil du dir schon Optionen rausnimmst.
Könnte der in Friedensverhandlungen der EU-Beitritt irgendwann zur Verhandlungsmasse werden?
Ich denke schon. Ich glaube, dass es eben wichtig ist. Warum? Weil einer der großen Punkte, es wird ja auch häufig darüber geredet, dass die Ukraine ja schon mal ein Friedensangebot der Russen ausgeschlagen hat. Einer der Punkte dabei, die die Russen gesagt haben, die Ukraine gefordert haben, waren halt Sicherheitsbedenken. Wir haben gesagt, wir wollen eine Absicherung, dass wir nicht nochmal angegriffen werden. Weil 1993 haben die ihre Atomwaffen abgegeben an Russland und die Russen haben unterschrieben, wir greifen euch nicht an. Und die Amerikaner haben auch unterschrieben, wir greifen euch nicht an. Und die hatten quasi Sicherheitsgarantien und die wurden aber einfach nicht eingehalten. Und deswegen haben die Ukraine gesagt, wir hätten gerne, dass uns jemand im Zweifel verteidigt. Und jetzt haben aber alle anderen schon gesagt, boah, da müssten wir jetzt nochmal drüber überlegen. Und die Russen haben gesagt, ja, ihr könnt verteidigt werden, wenn der UN-Sicherheitsrat zustimmt, wo Russland selbst drin sitzt und jederzeit ein Veto nutzen kann. Also es gab keine Sicherheitsgarantien. Und das wiederum könnte natürlich sein, die EU ist ja eben auch ein Bündnis, wo man sich gegenseitig verteidigt. Vielleicht kein NATO-Beitritt, aber dafür ein EU-Beitritt. Und der EU-Beitritt würde schon Sicherheit gut aufbauen und Möglichkeiten ermöglichen. Und ich glaube, das sind da eben so Punkte, wo man wirklich, wenn man zu einem Friedensverhandlung irgendwann mal kommt, dass man dann peu à peu gucken muss, was ist da Verhandlungsmasse und was sind Lösungswege, sodass beide Seiten zufrieden und unzufrieden gleich rauskommen können.
Wir haben jetzt vor allem über die Risiken gesprochen, also aus Sicht der EU, wenn die Ukraine aufgenommen wird. Es gibt natürlich auch Vorteile und da haben wir mal Viola von Gramon, Expertin für Osteuropa, gefragt, was hat denn eigentlich die EU von so einem Beitritt?
Was bringt uns der Beitritt? Wie gesagt, es bringt uns sicherlich Frieden und Stabilität und es bringt uns aber auch, oder es wird uns ähnlich wie die Erweiterungsschritte zuvor Richtung Mittel- und Osteuropa eine Menge Exportmöglichkeiten bringen. Es bringt uns gleichzeitig oder es ermöglicht uns gleichzeitig auch auf die sehr gut ausgebildeten Fach- und Führungskräfte in der Ukraine zurückzugreifen. Wir haben dort ein höheres Potenzial an naturwissenschaftlich ausgebildeten Menschen. Das ist natürlich jetzt nach dem Krieg alles in einem neuen Umfeld zu sehen. Aber grundsätzlich ist das Schul- und Bildungsniveau hoch und gut. Die Menschen sind sehr motiviert. Es gibt sehr viele Start-ups. Wir können also im Bereich von Digitales und IT auf jeden Fall als EU davon profitieren.
Sagt Viola von Gramon über die EU und die Ukraine, was auch zum Beispiel den Arbeitsmarkt angeht. Lass uns mal, Niklas, schauen auf die Folgen für die Institution, für das Europäische Parlament selbst. Was würde dieser Beitritt hier vor Ort verändern? Wir haben jetzt mittlerweile 720 Europaabgeordnete. Das Maximum sind laut derzeitigem Recht 751. Wenn jetzt die Ukraine beitritt, haben sie auch Anrecht auf einige Abgeordnete und landen, glaube ich, den Rechnungen hierzufolge weit über 751. Ist es also rechtlich derzeit überhaupt möglich, die Ukraine aufzunehmen?
Also wir werden, glaube ich, um Vertragsveränderungen nicht hinwegkommen, wenn die Ukraine beitritt. Du hast einen Grund genannt. Also wir haben ein Maximum von 751 Abgeordneten im Parlament und die werden dann gleichmäßig verteilt, also degressiv proportional verteilt. Wenn man das nach aktuellen Zahlen machen würde, würde die Ukraine ungefähr 50 Sitze bekommen, ungefähr so viele wie Polen. Ist ein bisschen kleiner, glaube ich. Und dann sind wir halt schon drüber über dieses Maximum. Das heißt, da müsste man überall reduzieren. Es gibt aber so die einheitliche Meinung, dass man nirgendwo mehr als einen Sitz in einer Wahlperiode streichen kann. Und das passt halt alles nicht zusammen. Also das wird dann alles problematisch. Das ist das eine Ding. Das andere Ding ist aber auch die Agrarpolitik, wo wir gerade wahnsinnig viele Gelder ja pro Hektar verteilen. Die Ukraine ist in Europa, also mit Ausnahme von Russland, das größte Agrarflächenland Europas, wo zu ganz anderen Preisen auch eben produziert wird. Das heißt, allein die Agrarförderung wäre schon ein Problem, unabhängig davon, dass ja die Agrarexporte oder Importe dann eben problematisch werden für den Restmarkt und so weiter. Also das ist ein Punkt. Die Regionalentwicklung, was ich ja viel gemacht habe, wir haben auch schon mehrfach im Podcast drüber geredet, wie viel Geld da verteilt wird. Das würde natürlich noch mal mehr werden, weil die Ukraine ja auch groß ist und da eben auch viele Regionen sind, die eben dann auch von dem Geld profitieren sollen. Die Ukraine wird jetzt direkt nach dem Krieg zum Beispiel nicht wahnsinnig viel einzahlen können. Und gleichzeitig muss eigentlich die Ukraine, es gab zwar schon diesen internationalen Konferenz dazu, aber sie muss ja noch mit aufgebaut werden. Und selbst wenn man da von internationalen Geldgebern was zusammenkriegt, was sicherlich funktionieren wird das ja im Leben nicht die ganzen Zerstörungskosten wirklich ausgleichen, sodass die EU da dann wahrscheinlich auch nochmal unterstützen würde und so weiter.
Das System noch erklären. Also es läuft quasi so, die Mitgliedstaaten zahlen etwas ein und der Deal ist, das Geld kommt aber zurück. Also ein Drittel des Haushalts ist ja für diese Regionalförderung bestimmt. Das Geld fließt in eure Länder wieder zurück. Und jetzt haben wir quasi das Problem. Nee,
nicht unbedingt. Nein. Es gibt, also alle Mitgliedstaaten zahlen 1% ihres BIPs ein. Und dann wird halt vom EU-Haushalt verteilt. Und dann, das bedeutet de facto, dass manche Staaten mehr einzahlen, als sie zurückkriegen. Und andere halt weniger einzahlen, als sie zurückkriegen, kriegen dann mehr zurück. Und gerade die osteuropäischen Länder kriegen mehr zurück, als sie selber einzahlen. Wenn die Ukraine dazu käme, würde die Ukraine wahrscheinlich halt weniger einzahlen, als sie kriegt, nach dem aktuellen System.
Du hast einen recht großen Abnehmer dann plötzlich drin. Und das wird ja auch von manchen Mitgliedstaaten recht kritisch gesehen. Ne?
Genau, und dann haben wir ja noch nicht mal darüber geredet, wie gesagt, dass halt das Land zerstört ist und dass es wieder aufgebaut werden muss. Und das sind halt alles Punkte, wo wir, also einmal quasi dieses demokratische Ding, einmal dieses Agrarflächenzahlung, einmal diese Aufbauhilfen und so weiter, wo wir einfach Diskussionsbedarf haben. Viola hat auch über das Thema Agrar geredet, weil sie auch Agrarexpertin ist, und hatte gesagt, naja, das wurde früher häufig schon angebracht und so weiter. Und man darf auch nicht vergessen, und das hat nie ein großes Problem dargestellt. Polen ist ja auch beigetreten als sehr großer Empfänger. Die Sozialstandards und die Ökostandards, die werden dann ja auch nochmal quasi die Situation angleichen, weil die muss die Ukraine dann auch befolgen. Also das stimmt schon. Und man darf auch nicht vergessen, gerade Polen, finde ich, ist ein tolles Beispiel, weil die haben auch wahnsinnig viel Geld aus der Regionalentwicklung gekriegt in der Vergangenheit und alle haben gesagt, oh, die kriegen jetzt so viel Geld. Ja, die haben sich dadurch aber auch krass entwickelt und mittlerweile sind die halt auch ein Powerhouse geworden. Ne? Und das darf man nicht vergessen. Also es sind ja Investitionen, die wir tätigen. Diese Investition musst du halt 20 Jahre tätigen und danach hast du auch Profit davon. Also dann hast du eine starke Region, starkes Land, was halt ja, technisch auf einem guten Niveau ist, sich weiterentwickelt hat und dann irgendwann auch selber zum Nettozahler wird. Und gerade so große Länder haben da große Möglichkeiten zu. Aber man muss erstmal die Mitgliedstaaten auch überzeugt kriegen, das zu tun. Und wie gesagt, ich glaube, wir werden einfach nicht drum herum kommen, gerade in dieser Frage, aber auch, weil jetzt große Fragen der Verteidigung und der Sicherheit ja größer werden, mit einem Beitrag der Ukraine wahrscheinlich noch größer werden, dass wir eben auch über die Fragen sprechen, wie wollen wir denn als Union in Zukunft neu zusammenarbeiten und zusammenleben. Und da werden wir, glaube ich, um Vertragsänderungen nicht drum herum kommen. Einfach um diese ganzen Punkte nochmal gemeinschaftlich auf ein Tableau zu bringen und gemeinschaftlich zu verhandeln.
Du hast auch gerade über die Chancen, über Powerhouse gesprochen. Also die EU würde ja mit einem Schlag nicht nur flächenmäßig, sondern auch von Einwohnern enorm wachsen. Ja. Wir haben jetzt derzeit 450 Millionen Einwohner, die Ukraine hat 38 Millionen. Das ist ja auch eine enorme Kraft, die da hinzukäme, ne?
Ja, also wie gesagt, die Ukraine hat ja, die ist ja auch stark in vielen anderen Belangen, ja, also die haben auch ein gutes Bildungssystem, die haben gut ausgebildete Leute, die haben, also da ist super viel an Potenzial steckt dahinter und das darf man alles nicht unterschätzen und deswegen ist es halt wirklich auch eine Frage von auch Interesse von der Union selber, die Ukraine aufzunehmen und langfristig halt zu unterstützen, aber eben natürlich auch eine Frage von Sicherheit, ne, also wenn die Ukraine in der Union ist und wir somit eben auch, und da sind wir wieder bei den roten Linien, wo wir eben kurz drüber geredet haben mit Russland, wenn man damit aufzeigen kann, guck mal, die rote Linie für euch ist, wenn ihr die angreift, werdet ihr von allen zurück angegriffen. Das scheint bisher funktioniert zu haben, weil bei den NATO-Staaten wurden noch nie angegriffen von der Ukraine, von Russland. Stattdessen wurden Staaten angegriffen, die vorhatten, in die NATO zu gehen, bevor sie in der NATO waren. Und das ist halt, oder halt in der EU. Und ich glaube, das ist halt eben so ein Ding von Sicherheit, die man bieten muss.
Du willst noch was sagen?
Ich will noch, ich will noch auf ein anderes Thema, und zwar so ein bisschen Vision eingehen. Weil ich wurde das auch im Wahlkampf übrigens häufiger gefragt, was ist denn mit Russland, was ist denn die Zukunft für Russland? Weil die Situation ist scheiße. Na, also egal, was passiert, entweder bleibt Putin in der Macht, dann ist es stabil, okay, wow, aber es ist halt immer noch Putin.
Je nachdem, was man unter stabil versteht. Aber
genau, ja, aber es ist stabil im Sinne von, Spitze, ja. Genau, da ist halt jetzt komplettes Chaos wie in Libyen oder sonst was. Oder es wird halt komplettes Chaos wie in Libyen. Ja. Du hast vielleicht einen Bürgerkrieg, du hast ein komplettes Auseinanderfallen und wer weiß, wer dann an die Macht kommt oder wer weiß, wer dann einfach Atomwaffen in die Hände kriegt. Also das will man sich ja nicht vorstellen. Was sind denn Perspektiven, ja? Und ich finde, man darf ja doch noch ein bisschen Träume haben, auch in unserer schlechten Welt. Und da, finde ich, spielt auch die EU wieder eine Rolle. Weil die EU, die Europäische Union, hat einen Grundsatz, jeder kann Mitglied werden, der in Europa ist. Und Russland ist zum Teil in Europa. Das ist auch der Grund, warum die Türkei grundsätzlich Ansprüche hat, weil sie zum Teil in Europa ist. Und Russland ist es auch. Wird die EU mal Mitglied in, wird Russland mal Mitglied in der EU? Ich glaube, in unseren Lebzeiten glaube ich nicht mehr dran. Vielleicht so am Ende unseres Lebens. Es kommt aber darauf an, was sich da entwickelt. Und ich finde das nochmal, warum machen wir die EU? Weil wir Demokratie, Menschenrechte und Sicherheit dadurch fördern, dass wir eben Leute zusammenbringen und ihnen eben auch abnötigen, gewisse Rechtsstaatlichkeits- und demokratische Standards zu haben. Und wenn das eine Perspektive wäre, die man Russland mitgeben könnte, das wäre eigentlich wirklich was Tolles, weil dann hätte man so einen Drive für die Bevölkerung zu sagen, guck mal, wir wollen diese Rechtsstaatlichkeit eben auch, weil wir die Möglichkeit bekommen, in die EU zu bekommen, weil das ist so ein Weg, den ganz viele Staaten durchgemacht haben. Und ich glaube, das wäre die einzige Möglichkeit, wie wir auch langfristig wirklich in Sicherheit in dieser Region wirklich miteinander leben können, weil bisher zeichnet sich die russische Politik halt eben eher durch Aggression ab und es ist eigentlich gar nicht so toll.
Du siehst mich staunend und mit offenem Mund vor dir sitzen, weil ich diese These so noch nie gehört habe. Russland auch in die EU ist ein long way to go irgendwie, ist gerade einfach mal, nicht vorstellbar.
Ja, das ist ganz, ganz weit weg. Ne? Und das gilt ja auch das Gleiche wie für die Türkei. Also die Möglichkeit ist da, aber du musst halt Reformen machen und deswegen darf man sich nicht wundern, wenn das halt ewig nicht passiert. Aber es gab mal diese Ideen tatsächlich, auch von Putin damals noch selber anscheinend und von verschiedener Stelle, die gesagt haben, eigentlich wäre das wahnsinnig attraktiv, auch weil natürlich da auch wieder Potenziale zusammenkommen, allein von der Ressourcenverarbeitung und sonst was. Das wäre stark und es wäre eben auch ein starkes Zeichen, dass langfristig eben auch diese Menschheit eine Zukunft hat, die nicht immer nur gegeneinander ist, sondern die auch mal irgendwann zusammenkommt.
Aber das passt ganz gut zu einem Punkt, der mich noch sehr interessieren würde gegen Ende dieser Folge. Und zwar die Frage, wie viel Erweiterung verträgt denn die EU? Wir hatten 2004 die große Osterweiterung, da kamen auf einen Schlag 10 Mitgliedstaaten dazu, unter anderem Polen, Estland, Litauen, später kamen dann noch Rumänien und Bulgarien dazu. Es ist nicht nur positiv vernommen worden, aber in der Bilanz würde man sagen, insgesamt doch sehr positiv. Viele Befürchtungen sind nicht eingetreten, im Gegenteil, viele dieser Mitgliedstaaten haben sich stabilisiert und weiterentwickeln können.
Andere nicht.
Und auch die EU hat, also in der Gesamtsumme würde ich mal sagen, Also insgesamt ist diese Osterweiterung von damals ein Erfolg gewesen. Aber trotzdem ist die Frage, wie viel Erweiterung verträgt dieses Konstrukt EU? Und es ist ja nicht gesagt, dass jede weitere Osterweiterung auch wieder ein Erfolg wird. Ist es irgendwann zu viel, um wirklich dieses Konstrukt stabil zu halten?
Das kommt darauf an, wie du EU definierst. Weil wir haben gerade die Verträge von Lissabon. Die Verträge von Lissabon sind ja quasi die Verfassung der EU und wie wir zusammenarbeiten. Und ganz ehrlich, wir haben das jetzt maximal ausgereizt. Ich glaube, mit den Verträgen von Lissabon kommst du nicht weiter. Wir können nicht noch mehr Mitgliedstaaten aufnehmen, weil wir halt unterschiedliche Regeln haben, die das verunmöglichen. Einmal das Faktische, was ich schon angesprochen hatte, also worüber wir eben geredet haben, die Sitze, die Agrarhilfen, die Regionalförderung und sonst was, wo es einfach um faktische Realpolitik ist. Das sind aber Sachen, die könntest du auch aushandeln. Aber vor allen Dingen dieses große Ding Vetorecht im Rat und überhaupt die Macht des Rates. Das funktioniert, wenn du 5 Staaten hast, wie ganz, ganz früher, oder 6 Staaten wie ganz, ganz früher. Das funktioniert auch, wenn du irgendwie 10 Staaten hattest, in den 70er, 80er Jahren. Und auch noch mit 12. Und wir kommen jetzt mit unseren 27 und damals 28 Staaten wirklich an die absoluten Kapazitätsgrenzen. Vor allen Dingen, wenn ja die Welt aufgeriebener wird und mehr Krisen passieren, wo du eigentlich schnell agieren musst und jetzt eine Stimme brauchst und wumms raus, ja?
Die Regierungen werden eher rechter, eher nationaler und irgendwann
hast du nicht nur
ein Orban da sitzen, sondern 3-4 Orbans, die Gesetze blockieren.
Auch, aber du hast ja auch diversere Regierungen. Ne? Also du hast ja auch, früher hattest du halt entweder Christdemokraten oder Sozialdemokraten und das war es basically. Und dann musste man sich auf europäischer Ebene irgendwie einigen und dann war gut. Und mittlerweile hast du ja allein im Europaparlament jetzt schon wieder, was sind wir jetzt gerade bei, ich glaube 7 Fraktionen, bald kommt die 8. oder die 9. dazu. Na, und das zeichnet sich ja auch auf Regierungsebene tatsächlich ab. Und das macht es eben so unmöglich, dann vernünftig mit einer Stimme dazustehen und zu sprechen. Und deswegen glaube ich auch, und da wird auch schon allein der Ukraine-Beitritt schon dran nagen, aber auch gerade, wenn wir über Westbalkan reden, wo ja auch schon auch nochmal weitere Staaten beitreten wollen und sollen, dann wird das einfach schwieriger, weil wir einfach plötzlich nicht mehr 27, sondern irgendwie 32 Mitgliedstaaten haben, wo jeder Einzelne ein Veto hat bei wichtigen Entscheidungen. Das geht nicht mehr. Und das ist halt eben die Sache, wo ich sage, wir werden mit dieser Art der EU nicht mehr wirklich Erweiterung möglich machen, wenn sie einen höheren Sinn hat. Und die andere Sache, ich hatte ja kurz kokettiert und gesagt, nicht bei allen ist die Stabilität größer geworden. Wenn wir uns Ungarn angucken, aber auch andere Mitgliedstaaten, wie zum Beispiel die Slowakei, dann sind das ja Beispiele für Regionen, die mal die Kriterien erfüllt haben, die man haben musste. Ne? Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Unabhängigkeit der Medien, yadi yadi yadi. Die dann die aufgelöst haben, nachdem sie in der EU waren.
Das ist ja auch die Befürchtung bei der Ukraine, dass genau. Du sagst, Zelensky hat enorme Bemühungen, die Korruption.
Hat das jetzt einmal alles gemacht?
Aber was ist, wenn Zelensky nicht mehr da ist? Ne?
Genau, und dann kommt sie rein und dann können sie machen, was sie wollen. Das ist halt eben das große Ding, was wir schmerzlich lernen mussten. Und deswegen, das ist der andere Punkt, den wir wichtig verändern müssen in der Konstellation der EU. Nämlich zu sagen, wer einmal Mitglied ist, der darf gewisse Standards für Demokratie und Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit nicht unterschreiten. Und ansonsten haben wir eine Prärogativ, also einen Vorrang des europäischen Rechts beziehungsweise der europäischen Gerichte. Und das anzuerkennen, wer das nicht tut, der fliegt raus oder so, ja, das ist, glaube ich, wichtig. Und das ist nochmal der andere Punkt. Also einerseits diese, wie treffen wir Entscheidungen? Durch ein einfaches Mehrheitssystem, eine Entmächtigung auch des Rates, eine Stärkung der europäischen Bevölkerung durch das Europäische Parlament und auf der anderen Seite eine Sicherheit, eine Garantie für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.
Niklas, wir haben jetzt in dieser Folge über alle Hürden, über Vor- und Nachteile gesprochen und haben erkannt, da liegt noch ein enormer Weg vor beiden Seiten, vor der EU und der Ukraine. Zum Abschluss dieser Folge bitte ich dich noch um eine Zahl. Wann ist denn der Beitritt der Ukraine realistisch? In welchem Jahr für dich?
Ja, ich hatte auch mit Viola drüber geredet und sie sagte
2034.
Gesagt, ne? Und das ist in 10 Jahren. Und da habe ich schon gedacht, das halte ich aber für ambitioniert. Muss ich leider ganz ehrlich sagen, weil wir wissen gerade nicht, wann der Krieg enden wird. Wir wissen nicht, wie er enden wird. Wir wissen nicht, wie die Situation der Ukraine in dem Moment ist und wie bereitwillig die EU zu dem Zeitpunkt dann sein wird, sich auch selbst zu verändern. Das heißt, da kommen ganz viele What-Ifs zusammen. Aber es kommt auch zusammen, es kann auch sein, dass es eine Verhandlung gibt, die dann sagt, sie muss jetzt in die EU. Und dann geht es ganz schnell alles auf einmal. Das kann auch sein. Also es gibt ja alle möglichen Sachen. Ich würde sagen, 2034 ist eine gute Perspektive, aber doch noch ambitioniert. Ich hätte eher getippt auf, sagen wir mal, 38. 2038 wäre jetzt, wenn ich Geld setzen müsste, wäre das mein Tipp.
Wir werden mit der Zeit schlauer werden, welches Jahr es denn dann wirklich ist und beenden die Folge an dieser Stelle mit einem Dank an euch fürs Zuhören. Vielen Dank auch an Viola für ihren Beitrag dazu und wir können euch nur sagen, folgt gerne unserem Kanal, aktiviert die Glocke und dann seht ihr immer, wann eine neue Folge hier erscheint. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und wir freuen uns auch über Feedback von euch. Schreibt uns dafür einfach an Niklas Nienaß über Instagram oder auch Sebastian Raviol eine Direktnachricht und ja, gebt euren Kommentar ab zur Folge. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr Ideen habt für weitere Folgen und dann heißt es bald wieder einfach Europa.
Genau und vergesst nicht 5 Sterne dazulassen, einen Daumen hoch dazulassen und genau uns einfach zu sagen, was euch gefällt und was uns nicht gefällt und uns macht das sehr viel Freude und deswegen Dankeschön für eure netten Kommentare, für euer Feedback und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn.
Das waren Niklas Nienaß und Sebastian Raviol mit Einfach Europa. Der Podcast mit Themen aus der EU, die deinen Alltag betreffen.